ARD. Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Hallo. Während der Sommerpause produzieren wir keine aktuellen Episoden, aber wir wiederholen ein paar ausgewählte Gespräche, an die Sie über YouTube oder die ARD Audiothek nicht mehr rankommen. Also heute die Wiederholung der Hörbarust mit Mine. Guten Tag, wie schön, dass Sie eingeschaltet haben, entweder für die Radiosendung, die Hörbar, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr oder eben als Podcast und dann wann immer Sie wollen. Immer sitzt hier ein interessanter Mensch, der sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs aus seinem Leben herauszusuchen. Und wer mein Gast heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust. Heute mit Mine.
Da ist sie plötzlich. So mag es dem einen oder anderen vorkommen. Toll. Eine derart talentierte, ungewöhnliche Sängerin, die ihre ganz eigene Nische besetzt. Interessanterweise unterfliegt sie seit Jahren so manchen Radar. Dabei mischt Mine längst sehr happy und höchst erfolgreich mit im deutschen Musikgeschäft. Sie komponiert, produziert, arrangiert, spielt und singt. Seit Jahren schon. Alleine ihr letztes Album wurde in 3 Kategorien für den Preis für Popkultur nominiert. Musikerinnen und Musikern ist Mine längst ein Begriff und die meisten empfinden nichts als Freude bei der Vorstellung, einmal mit ihr zusammenarbeiten zu können. Die 35-Jährige wuchs in einem kleinen Ort bei Stuttgart auf. Inzwischen lebt sie in Berlin und da fangen wir sie jetzt auch ab.
Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Es gibt einen Song, da sprichst du mit deinem Zukunfts-Ich. Und ursprünglich ist die Idee, aber wenn ich das richtig verstanden habe, so entstanden, dass du mit deiner Freundin zusammengesessen hast, mit einer ganz alten Freundin und ihr wolltet so eine Botschaft an das alte Ich schicken. Und sowas finde ich immer ganz, ganz interessant. Was würdest du, wir steigen jetzt total tief gleich ein, was würdest du deinem alten Mine-Ich sagen, sagen wir mal mit 12 Jahren, was würdest du, welche Botschaft hättest du für die?
Halte durch.
Halte durch? Okay.
Ja, also ich hätte nie gedacht, dass ich so ein tolles Leben führen darf, wie ich es gerade führe.
Ach, schön.
Das muss ich schon sagen. Und zu der Zeit war das für mich auf jeden Fall noch sehr weit weg. Und ich hatte wohl oft eher das Gefühl, ich muss irgendwie weg, aber ich wusste nicht so richtig, wohin. Man weiß das ja immer nicht. Zukunft ist immer keine richtige Vorstellung, so eine richtige echte, sondern es ist immer nur irgendwas Schwebendes im Raum. Und ja, deswegen würde ich das wohl sagen.
Wobei ich es wirklich interessant finde, dass ich glaube in einem Interview mit Markus Kafka hast du das gesagt, dass du es nicht so beherrschst, in der Gegenwart zu leben. Und das geht ja sehr, sehr vielen Menschen so. Aber in der Regel würde ich jetzt mal sagen, dass deren Problem es eher ist, dass sie sich in der Vergangenheit aufhalten, dass sie an den Dingen festhalten, dass sie vielleicht auch Jahre, Dekaden möglicherweise verklären, idealisieren in der Rückschau. Und bei dir ist das aber, glaube ich, ganz anders, was du hast mit Markus gesagt, du geisterst eher schon so ein bisschen in dieser Zukunft rum.
Ja, ich denke wenig an die Vergangenheit, muss ich sagen. Also ich finde, bis jetzt ist mein Leben halt immer besser geworden.
Toll, das ist super.
Und deswegen freue ich mich immer total daran und bin einfach, wirklich klingt so cheesy, aber ich bin total dankbar eigentlich die meiste Zeit und denke immer, was mache ich denn jetzt mit all dieser, mit all diesen Möglichkeiten? Ich habe so viele Sachen, die ich gerne machen will und das ist, inspiriert mich eher, irgendwie an die Zukunft zu denken, was ich alles mal machen könnte.
Und warum glaubst du, ist das cheesy? Das ist doch eigentlich das Schönste, was man sagen kann als Mensch.
Ja, total. Ja, weil es vielleicht für manche Leute eher so abgedroschen klingt oder so. Ich weiß es nicht. Ich dachte gerade, es klingt vielleicht etwas abgedroschen.
Ja, aber ist es nicht komisch, dass man sich diese anderen Leute, wie stellst du dir die vor? Eigentlich ist es doch total egal, von denen beurteilt zu werden. Wie bescheuert, dass man sich, das ist irgendwie, ne? Also es ist toll, wenn du das sagen kannst. Und das hat wahrscheinlich gar nicht unbedingt so viel, ich kenne dich ja gar nicht, ich habe dich ja jetzt in Vorbereitung zur Sendung gerade erst kennengelernt, aber ich habe das Gefühl, wenn du sagst, dass es dir gut geht, hat das jetzt nicht damit zu tun, dass du diesen Überlaufpool hast, der direkt ans Meer grenzt, sondern es hat weniger mit den äußeren Umständen als vielmehr mit deinem Mindsetting zu tun.
Ja, oder? Absolut. Also natürlich auch irgendwo mit äußeren Umständen. Ich meine, ich hatte schon Zeiten, da hatte ich 4 Jobs und habe in einem kleinen Loch gewohnt und wusste nicht so richtig, wie ich meine Miete zahlen kann und so. Das ist dann schon irgendwie andere Umstand, was jetzt nicht einen auffällt, glücklich zu sein, so das ist es gar nicht, aber es hat trotzdem eher so mit mir selbst zu tun, wie ich mit mir selbst umgehe, glaube ich.
Du strahlst was aus und das werden dir wahrscheinlich regelmäßig Menschen sagen, ne? Dass du so eine Souveränität, als wärst du mit dir selbst im Frieden.
Ja, bin ich auch. Bin ich auch wirklich. Also natürlich gibt es auch bei mir noch Tage, wo es nicht so ist, aber es ist ich bin grundsätzlich absolut okay mit mir selbst und mit dem, wie ich leben darf. Und deswegen gibt es da nichts zu motzen, ehrlich
okay.
gesagt.
Dem gehen wir auf jeden Fall auf die Spur. Das war nicht immer so. Und wenn Sie Mines Leben nachleben möchten, dann müssen Sie jetzt dranbleiben. Wir fangen an mit einem Song, den hast du dir gar nicht ausgesucht, den habe ich mir ausgesucht. Ich habe mich ein bisschen verliebt in den Song Schwer bekömmlich und habe den jetzt einfach mal in die Sendung geschmuggelt. Und zwar auch, weil du den gemeinsam mit anderen Künstlern performst. Kannst du was dazu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich wurde der Song tatsächlich ursprünglich für ein anderes Album geschrieben, hat es dann aber nicht auf dieses Album geschafft, was mich irgendwie auch gefreut hat, weil dann konnte ich es nochmal selber so produzieren, wie ich das haben wollte. Und da sind 2 unfassbar tolle Künstler drauf, die ich auch schon sehr lange kenne. Das ist einmal Bartek von den Orsons und jetzt muss ich kurz überlegen, weil es gibt nämlich verschiedene Versionen. Dizzy ist, glaube ich, noch mit drauf.
Genau, Halla, Bartek und Dizzy.
Genau, 3 sind es, genau. Halla noch. Und mit Halla habe ich ganz lange zusammengearbeitet schon, der hat auch in meiner Band gespielt, der schreibt einfach total krasse Texte, ist ein ganz toller Gitarrist und Sänger, ich bewundere ihn einfach sehr. Und Dizzy ist jemand, den ich noch gar nicht so lange kenne, vielleicht so 4 Jahre oder so, aber er ist unglaublich inspirierend und gleichzeitig, ich glaube, ich weiß ja gar nicht, wie krass gut er selbst ist. Das finde ich eigentlich am faszinierendsten.
Hast du den Text geschrieben für Schwer bekömmlich?
Ja, also jeder schreibt seinen Part selbst.
Ah, okay.
So mache ich das immer.
Das ist gut, das zu wissen, wenn wir es jetzt hören.
Okay, da bin ich, wie besprochen. Ganz ohne Rückgrat den ganzen Weg hierher gekrochen. Im gemachten Nest ist alles perfekt. Ich will alles haben, wenn's nichts gibt, nag ich halt die Knochen. Hauptsache nichts machen, jahrelang besoffen im Schatten von offen gestanden zu vielen, die es drauf hatten. Und ich dachte, ich fall nicht auf, wenn ich abtauch. War wohl ein Wachtraum beim Abends durch die Stadt laufen. Schritte schneisen durch den Smog. Ich zweifle an dem Zeichen der Befreiung durch ein Gott. Der schiefe Blick meiner Freunde sagt, sie wissen was. Dabei versteck ich so gewissenhaft. Nur leider ruft mich nicht einer an, der irgendwas klarstellt und mir einen Schlag verpasst. So lang dusch ich heimlich mit Kleidern in Embryonalstellung in meinem Glaspalast. Jeder weiß, es war so
leicht zu bekommen, aber schwer bekömmlich. Mein Magen dreht sich.
Das ist so schön. Ich versuche mir vorzustellen, Mine, die Musikerin ist heute jetzt zu Gast, ich versuche mir vorzustellen, mit was für einem Gefühl man am nächsten Morgen aufwacht und man am Tag davor die Melodie für diesen Refrain, wenn einem die eingefallen ist.
Ich erinnere mich gar
nicht
mehr.
Nein, wirklich nicht?
Außerdem ist es auch so, ich habe ja den Song nie zum ersten Mal gehört. Also ich bin ja beim Schreibprozess immer so nah dran.
Ja.
Es ist ja, du kannst ja auch nicht deine eigene Radiosendung das erste Mal hören. Vielleicht ist das ein guter Vergleich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, was irgendwas mit einem macht, ist was anderes, wenn man das selber gemacht hat, glaube ich. Also ich finde natürlich die Melodie voll toll.
Ja.
Und freue mich daran und höre die dann auch oft, wenn ich was geschrieben habe, wenn ich das gut finde und so.
Aber die Frage ist, ob du als Schöpferin einer solchen Melodie, eines solchen Refrains, eines solchen Songs, es ist fast schade, dass du vielleicht nie in den Genuss kommst einer Hörerin oder eines Hörers, weil du vielleicht auch du im Speziellen, weil du dich auch sehr analytisch und studiert mit Musik auseinandergesetzt hast. Da kommen wir ja später noch zu. Das heißt, du hast ja Musik auch nicht nur intuitiv umgesetzt, also das, was dich da getrieben hat, deine Gedanken, ein paar Songs, die vorbeigeflogen sind, sondern du hast es ja auch studiert, du hast zwei Studiengänge hingelegt. Aber da kommen wir später zu, denn es ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Art, kann ich mir vorstellen, an Songs ranzugehen, oder?
Na, ehrlich gesagt finde ich, das Allerwichtigste ist, nach dem Studieren ehrlich zu checken, dass das nur Tools sind, mit denen man arbeitet, dass es nicht immer, das sollte nie im Mittelpunkt stehen, dass man irgendwelche Techniken kann oder anwenden kann. So geht es mir aber auch bei Gesangstechniken oder so, sondern es ist alles bloß, es sind mehr verschiedene Gewürze, die man nehmen kann, aber manchmal ist der Song halt mit Salz und Pfeffer geiler als mit einem breiten Sammelsurium von verschiedenen Sachen. Also
sind es Gewürze oder ist es wie Latein? Weil ich hab so das, ja, weil ich denke so, bei so Arrangement, das ist ja so eine Sache, die wir als Hörerinnen und Hörer gar nicht aktiv wahrnehmen. Und trotzdem ist das Arrangieren eines Songs was ganz Wichtiges. Und das kannst du dann vielleicht auch irgendwann loslassen, aber du weißt, dass du es hast.
Ja, aber ich denke trotzdem gleich, egal ob ich das kann oder nicht. Also auch als ich Songs geschrieben mit 12, ja, da ja, konnte ich das okay. Alles noch nicht. Mhm. Und die Herangehensweise ist eigentlich die gleiche, nur dass man einfach mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Also man hat ein breiteres Spektrum an Dingen, an denen man sich bedienen kann und ist flexibler im Ausdruck. So würde ich das vielleicht sagen.
Okay.
Ich kann dadurch halt mehr entscheiden, wie es am Ende ganz genau klingt und noch genauer, was ich im Kopf habe, umsetzen. Das ist aber auch schon alles. Also ich kenne die meisten Leute, die ich kenne, die können nicht mal Noten lesen. Ja, und das spielt überhaupt gar keine Rolle.
Du bist in Stuttgart zur Welt gekommen, aber nicht aufgewachsen, sondern das ist ein kleiner Ort. Ich versuche gerade, nee, das kannst du mir eigentlich sagen, du weißt ja, wo du aufgewachsen bist.
Kremshalden.
Ja, Geradstetten.
Ja.
Geradstetten ist das nochmal eine Untergemeinde oder wie sagt man dazu?
Ein Teil, also Remshalden ist quasi der Ort und Geradstetten ist der Teilort von Remshalden, was dazu gehört.
Ich habe mir das angeschaut, ich habe mir Bilder von dem Ort angeschaut und kriegte so ein Phantomheimweh. Das hat mich selbst überrascht. Ich kenne das gar nicht, ich war nie da, aber ich habe so ein Foto erwischt, das so Bäume zeigte und eine Kirchturmspitze und so ein bisschen so eine hügelige Landschaft und ich habe gedacht, oh, das wirkt heile und sehr in Ordnung. Wie würdest du es beschreiben aus deiner Perspektive heute?
Für mich ist das nicht unbedingt Heimat. Aber ich habe eh keinen Heimatbezug, muss ich sagen. Ich erinnere mich natürlich an viele, viele Sachen, die da passiert sind. Und die Weinberge sind super schön und die Landschaft sicher auch. Ich habe aber nicht so viel, also es war irgendwie für mich nicht so schön, da aufzuwachsen einfach. Aber das lag, glaube ich, eher an den Umständen und dass ich mich nicht so richtig einfügen konnte in das Leben dort. Und deswegen ist das jetzt nicht so, dass ich denke, ach, wie toll, ich freue mich total, immer dahin zurückzugehen.
Du kommst gerne zurück, um da zu arbeiten. Ne? Da kommen wir vielleicht auch, Sandstetten heißt das, glaube ich.
Sandhausen, das ist bei Heidelberg tatsächlich.
Ach so, ich dachte, das wäre dort in deiner alten Heimat. Nee. Aber es ist auch Baden-Württemberg.
Ja, irgendwie. Es ist Baden-Württemberg, genau.
Na dann, erklär uns doch mal, was du für ein Mädchen warst, wenn du sagst, dass du da jetzt nicht so reingepasst hast. Bist du Einzelkind?
Nee, ich habe eine Schwester.
Okay, und seid ihr weit auseinander?
Ja, sie ist 4,5 Jahre älter als ich.
Ja.
Ich war immer sehr laut und sehr anstrengend, glaube ich, als Kind und als Teenager. Ich habe schon immer Musik gemacht und ich habe mich schon als kleines Kind immer in meinem Zimmer eingesperrt und habe Musik aufgenommen, auch mit Kassettenrekorder und Songs geschrieben kann man damals sicherlich nicht sagen, aber halt eigene Songs gemacht so.
Du hast darüber mal gesagt, und das fand ich interessant, die Formulierung, dass du nicht wie jetzt, dass du nicht gesagt hast, ja, ich habe schon mit 7 Songs geschrieben, sondern du hast gesagt, mein 7-jähriges Ich. Da habe ich so gedacht, ist das Absicht, dass du das so sagst?
Nee.
Nein, das war einfach so.
Ja.
Okay. Aber warum, also man würde ja von sich selbst auch, glaube ich, nicht unbedingt sagen, dass man ein anstrengendes Kind war, denn man hat es oft genug gehört.
Ja, aber ich, also ich hatte halt deswegen oft Probleme einfach, weil ich in, also ich habe in der Schule nicht so Anschluss gefunden und habe auch Probleme in meiner Familie einfach oft gehabt. Und das war sicherlich auch, weil ich meine Grenzen sehr ausgereizt habe und weil ich einfach in einer sehr lauten Familie groß geworden bin und dadurch aber auch ein sehr lauter Mensch immer war und versucht habe, mit Lautstärke dagegen anzukämpfen, was natürlich völlig absurd ist.
Okay, immerhin hattest du einen Schlüssel für dein eigenes Zimmer.
Ja, nee, das hatte ich tatsächlich nicht, aber ich konnte die Klinke zumachen.
Okay. Habt ihr denn viel Musik gehört in der Familie?
Mein Vater hat immer viel Musik gehört, ja. Und auch sehr leidenschaftlich. Es war ihm auch immer sehr wichtig, dass wir gute Lautsprecher haben. Wir haben schon mit sehr jungem Alter eine gute Anlage bekommen und die habe ich auch immer noch.
Ach. Mhm. Das ist toll, weil als ich vor ein paar Jahren anfing, ich will wieder eine Stereoanlage haben, haben mir auch alle möglichen Leute gesagt, kauf dir was um 1984 oder so. Das sind wirklich immer noch die besten Sachen, weil die Sachen von heute so schnell kaputt gehen oder einfach nicht denselben Klang haben oder so.
Ja, ich glaube, die war jetzt aus den 90ern, aber die hält auf jeden Fall immer noch und die Lautsprecher klingen immer noch gut.
Ja, gut, okay. Dann spielen wir jetzt mal das erste Lied, das du dir gewünscht hast, das du mitgebracht hast von den Cranberries. Dreaming My Dreams heißt es. Was gibt es dazu für eine Geschichte?
Meine Mutter war großer Cranberries-Fan und sie hat mir diese CD No Need to Argue gegeben und ich weiß nicht, wie alt ich war, glaube ich so 9 oder so, aber ich hatte damals schon einen großen Hang zu melancholischer Musik und das bedeutet mir heute noch sehr viel. Ich höre die Platte immer noch oft und ich finde, das ist einer der tollsten Alben, die jemals geschrieben worden sind.
Die Musikerin Mine ist heute zu Gast. Wie kommt es denn, dass deine Oma, hat in Tirol gelebt?
Ja, also die ist dann mit meinem Vater quasi in Deutschland eingewandert, nach Gerardstetten.
Ah, und hat sie selbst aktiv Musik gemacht? Man denkt bei Tirolerinnen und Tirolern immer, dass die, keine Ahnung, jodeln und den...
Hat sie professionell.
Wirklich?
Ja, und Theater gespielt tatsächlich, bis sie dann geheiratet hat. Es ist noch sehr konservativ gewesen, da wurde es dann untersagt.
Hast du selbst ein Instrument erlernt als Kind?
Ja, ich habe mit Flöte angefangen, weil das so einfach gang und gäbe war. Ich wollte eigentlich lieber anderes Instrument lernen, aber das ist halt auch immer eine Frage von Kohle. Ja. Ich wollte immer Klavier spielen und habe dann erst mit Keyboard angefangen, weil das auch günstiger war und habe dann nach 3 Jahren habe ich dann Klavier spielen dürfen und dann habe ich ein Klavier bekommen und das war der beste Tag einfach.
Wirklich?
Ja, das war für mich total magisch, ja.
Und du hast dann klassischen Unterricht gehabt und auch richtig das geübt, was man üben soll, oder hast du dein eigenes Ding gemacht?
Ich habe damals auch mal Klavierstücke geschrieben, aber ich hatte eine klassische Lehrerin, die fand das nicht so cool. Ja. Und deswegen habe ich vor allem Chopin gespielt und viel Klassik. Und ich hatte auch in der Schule ja Hauptfach Musik und da haben wir eigentlich auch nur Klassik durchgenommen. Aber deswegen habe ich auch eine Nähe zur Klassik entwickelt tatsächlich. Also ich höre auch gerne oder mag auch gerne teilweise klassische MusikerInnen, ja.
Okay. Das war ein musisches Gymnasium, das heißt, du hast einfach auch mehr mehr Stunden Musikunterricht gehabt. Wie viel ist das dann in der Woche gewesen? Was
6 Stunden die Woche.
Mhm. Okay. Ich würde gerne kurz, wenn du erlaubst, wenn nicht, dann klammern wir es aus. Du hast eine ganz heftige Mobbing-Erfahrung gemacht. Also wahrscheinlich nicht nur eine, sondern sowas zieht sich ja oft über einen längeren Zeitraum. Was ist da passiert und warum?
Das war, als ich ins Gymnasium kam, fing das an, weil ich, also innerhalb der Familie gab es auch schon immer Krach und ich war dann mit meiner Cousine in der Klasse und meinen Cousins und hatte da einfach dann schlechte Startchancen und weil ich eh halt so ein anderes Kind war, würde ich jetzt mal behaupten.
Auch äußerlich? Hast du dich anders, hast du dich irgendwie gestylt damals schon oder gab es irgendwas, wo man so anecken konnte?
Ja, ich habe mich halt schon anders, ich meine, erstens mal hatte ich keine Markenklamotten an, das hat schon gepuncht und dann habe ich auch durchaus Sachen ausprobiert. Ich habe Sachen getragen, die nicht so in waren und so und sehr extrovertierte Sachen auch manchmal angezogen und das hat es bestimmt auch ein bisschen befeuert und ich war auch nicht so, ich war nicht so ein objektiv gesehen, wahrscheinlich nicht so ein hübsches Kind auch und das ist dann auch meistens, feuert das noch mit an, aber ich glaube vor allem, weil ich einfach seltsam war und immer gesungen habe und das ging allen auf den Sack und das kam dann irgendwie so zusammen und dann entwickelt sich ja so eine Dynamik so, dass die Klasse halt sich jemanden aussucht und sich dann auch niemand dagegen stellt, weil sonst wird man selber dann schnell zum Opfer und dann ja. Zog sich das halt so ein paar Jahre bis in die 11. Klasse oder so.
Das ist lang und du hast auch, ich will dich hier nicht nötigen, was zu erzählen, entweder hast du es abgeschlossen oder vielleicht
gärt
es immer noch in dir, weil ich finde es wichtig eigentlich, darüber mal zu sprechen, weil das nach wie vor unglaublich vielen Kindern passiert, weil Menschen in solche Situationen kommen, auch als Erwachsene. Als Erwachsene hat man andere Methoden, vielleicht sich Hilfe zu holen oder das zu verstehen oder solchen Situationen aus dem Weg zu gehen, aber als Kind bist du so entsetzlich ausgeliefert und bist unter Umständen auch nicht in der Lage, das zu reflektieren, das weiterzugeben und möchtest auch nicht, dass deine Eltern das für dich lösen, weil das unter Umständen bedeutet, dass du noch mehr Stress kriegst in der Schule. Was hast du erlebt und wie bist du da rausgekommen?
Ich kann nicht sagen, was ich erlebt habe, weil das halt so viele einzelne Sachen waren. Das ging von, die haben sich alle abgesprochen, dass sie nicht mehr mit mir sprechen über Wochen, bis zu einschließen in irgendwelche Räume, Kuhscheiße in den Rucksack tun. Also es war so ziemlich alles dabei, ehrlich gesagt. Aber am schlimmsten war halt immer diese psychische Ausgrenzung einfach.
Fürchterlich, das ist ganz schlimm. So ein Liebes- oder Aufmerksamkeitsentzug, das ist ganz, ganz fürchterlich.
Man checkt das halt als Teenie auch nicht. Man denkt halt immer, man ist falsch, man ist nicht richtig. Und dann je mehr man dann versucht, sich dagegen zu wehren, je schlimmer wird's eigentlich. Und das habe ich irgendwann gecheckt. Dass ich habe dann irgendwann einfach aufgegeben und bin immer mit Musik im Ohr durch die Schule gelaufen, weil die Leute mich halt im Gang auch immer schon so aus verschiedenen Klassen hinterhergerufen hatten und ich dann einfach gesagt habe, so, ich höre da jetzt nicht mehr hin. Und
hattest du denn niemanden, dem du das dein Herz ausschütten konntest? Auch in der Schule so Vertrauenslehrer oder eine Freundin oder so?
Naja, man traut sich ja auch nicht so richtig. Also zu einem Lehrer wäre ich nicht gegangen. Das hätte ich nicht gemacht. Also es gab manchmal so Stuhlkreise, weil die Lehrer gemerkt haben, dass es halt so eine gewisse Grenze überschreitet. Aber das war mir so unangenehm, weil das hat es natürlich auch noch schlimmer gemacht eher, weil dann ist man der Grund, warum es einen Stuhlkreis gibt. Dann redet man darüber, was man mit dem Problemkind macht. Und so fühlt sich das dann halt an. Also es ist immer schwierig. Es war auch immer wieder Schulwechsel im Raum. Aber es war dann halt auch die Frage, wird es dann überhaupt besser, weil dann, wenn das dann nochmal passiert, was macht man dann so? Weil ja, es ist einfach eine wahnsinnig schwierige Situation und ich glaube, das Grundproblem in Deutschland ist halt, dass es keine Schulpsychologen gibt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, woran man schrauben müsste, weil die Lehrer und Lehrerinnen, die im Gymnasium vor allem arbeiten, die haben ja eine fachspezifische Ausbildung, aber auch mit pädagogischen Teilen natürlich, aber nicht hauptsächlich eine pädagogische Ausbildung. Und das halte ich für einen sehr großen Fehler, weil es sollte das Hauptmerk sollte auf Pädagogik gelegt werden, denke ich. Und sollte mehr auch um soziales Miteinander gehen, finde ich.
Absolut.
Das wird so ein bisschen missachtet. So.
Wir haben da auch Ich oder wir haben in anderen Sendungen schon darüber gesprochen, dass auch zum Beispiel es gut wäre, wenn in der Schule auch sowas wie Konflikte, Diskussionen und so weiter, wenn das gelehrt werden würde, wie sich Kinder auch untereinander, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, über bestimmte Sachen verständigen, ohne sich gleich aufs Maul zu hauen beispielsweise. Und umgekehrt sehe ich es auch bei einer Freundin von mir, dass sich Eltern so überengagiert zeigen, ne? Dass Eltern dann so eine WhatsApp-Gruppe aufmachen und Lehrer damit drangsalieren, dass sie sagen, sie haben meinem Kind die Individualität gestohlen, indem sie es zur Ruhe gerufen haben und so weiter. Also es ist sicherlich auch nicht ganz einfach, in so eine Klassendynamik, da so reinzugucken, ne? Also da so reinzukommen, ohne sich zu sehr einzumischen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe dann später, als ich in der 12. Klasse war, habe ich 5. bis 7. Klasse selbst unterrichtet und habe das auch gesehen. Es gibt in jeder Klasse eigentlich ein klassisches Mobbingopfer.
Aber du hast dann natürlich dann auch einen anderen Blick wahrscheinlich dafür gehabt, weil du sensibilisiert warst, oder?
Wahrscheinlich. Aber ich habe auch gemerkt, dass man da ganz gut eingreifen kann, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn man
beim Mobbing glaube ich das auch.
Alle auf eine Ebene erstmal holt und sich auch erstmal für denjenigen einsetzt, der vielleicht nicht die blond gefärbten Strähnen hat. Also es klingt jetzt so oberflächlich, aber es ist halt in der Schule gerade in dieser Zeit so wichtig, wer irgendwie aus einem Elternhaus kommt mit Kohle und wer nicht tatsächlich und wie man dann einfach auch auftritt und so. Das ist einfach, das zählt sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich bin schon lange nicht mehr in der Schule gewesen. Aber zu der Zeit habe ich schon gemerkt, dass man fast schon von außen sehen konnte, wer die Aussitzige oder der Aussitzige in der Klasse ist.
Träumst du manchmal noch davon? Hast du noch so Träume, dass du zurück musst und bist erleichtert, wenn du aufwachst? Also Schulträume haben ja irgendwie die meisten Menschen. Ne? Ich träume manchmal, dass ich eine Mathematikarbeit nochmal schreiben muss und vergegenwärtige mir aber, wie viele Jahre ich keinen Mathematikunterricht hatte und dass ich das alles jetzt nachholen muss. Oh, scheiße.
Nee, traue ich nicht mehr.
Wir hören Madonna, The Power of Goodbye. Ich glaube, es passt ganz gut sogar zu dem, was du gerade erzählt hast, ne?
Ja, das war der Song, den ich sehr oft auf dem Ohr hatte, als ich durch die Schule lief. Laut aufgedreht und auf Repeat.
Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist heute Mine und dein erster Song, ich weiß nicht, ob du den performt hast oder ob er dir geschenkt wurde, ob du ihn gekauft hast, kam von den Prinzen. Ist das richtig?
Oh, das ist eine gute Frage, ob es der erste Song war. Es war auf jeden Fall der erste Song, den ich auf der Bühne gesungen habe. Aber mein erstes Album war, glaube ich, von den Prinzen.
Ich sage das deswegen, weil ich jetzt schon mal etwas mache, was ich sehr selten mache in der Hörbar. Ich verweise zweimal auf die Gäste, die da waren, weil man sich diese Sendungen alle nochmal als Podcast anhören kann. Aber jetzt verweise ich mal auf jemanden, der kommt, nämlich nächste Woche, und die Prinzen schon produziert hat, nämlich Annette Humpe. Die wird hier zu Gast sein in der Hörbar. Aber wo wir schon dabei sind, dann werde ich Ihnen jetzt mal kurz vielleicht auch über die Osterfeiertage, wenn Sie sich langweilen, wenn Sie Zeit haben, können Sie sich Gespräche anhören mit beispielsweise Jan Plewka, Ina Müller, Hinak Schönemann, Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks, Andrea Petkovic, Reinhard Grebe, Markus Kafka, Joachim Meyerhoff, Nina Kunzendorf, Pierre M. Krause, Iris Berben. Also eine ganze Menge Leute. Genau genommen sind es 50 Sendungen, die Sie sich immer Immer wieder. Ich sage das Woche für Woche, Mine, und immer stochere ich daran rum, wie mit so einem Salatbesteck in diesen Worten. Das ist doch unglaublich, oder? Sag mal, Amy, das Leben hat euch zusammengespült. Das ist deine älteste und eine ganz enge Freundin von dir.
Seit ich vier bin, ja.
Und ihr lebt aber nicht in einer Stadt, sondern lebt in unterschiedlichen Städten?
Ja, leider. Ja, wir haben mal fest ausgemacht, dass wenn wir beide 60 werden, dass wir dann in die gleiche Stadt ziehen.
Okay, wo, in welcher Stadt lebt sie?
In Wien.
Oh, das wäre aber Win-Win-Win für euch, je nachdem, ob sie nach Berlin kommt oder du nach Wien, oder? Könntest du dir vorstellen, in Wien zu leben?
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, fast überall zu leben. Naja, vielleicht nicht überall, aber in Wien auf jeden Fall.
Wie lebst du denn jetzt? Also ohne zu viel zu verraten. Lebst du allein? Lebst du in einer WG?
Ich lebe mit einem tollen Mann zusammen.
Ja.
In der Nähe eines Parks mit einem Hund in einer schönen kleinen Dreizimmerwohnung.
Okay. Und wenn du Songs schreibst, gibt es da einen ganz bestimmten Platz, den du am liebsten einnimmst?
Vorm Laptop.
Und also wo steht dieser Laptop?
Bis vor 2 Monaten stand er zu Hause. Also ich schreibe tatsächlich immer am liebsten zu Hause. Jetzt gerade habe ich mir aber aufgrund der Situation gerade, also wegen Corona halt, ein Studio eingerichtet, weil ich zum Schreiben absolute Einsamkeit brauche. Und ich nicht schreiben kann, wenn mein Freund zu Hause ist und der normalerweise viel unterwegs ist, aber gerade halt nicht. Und ich finde das ganz toll. Aber ich brauche dafür wirklich Gefühl, dass mir keiner zuhört.
Okay, das heißt, du, weil du dann auch dir die Texte laut, die Melodien so. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich genau so eigentlich. Also ich sitze am Laptop, produziere und dann singe ich auch direkt das ein. Also ich schreibe immer erst den Text, weil ich finde, dass die deutsche Sprache einen sehr eigenen Rhythmus mitbringt und ich nicht den Text an die Melodie anpassen möchte. Deswegen schreibe ich erst Text und dann singe ich direkt auf den Beat ein.
Mhm.
Genau.
Und magst du die deutsche Sprache?
Ja.
Ja.
Ich spiele damit gerne rum. Ich finde, man kann da ganz toll. Und vor allem finde ich es toll, dass es so viele Vokabeln gibt.
Ja.
Es gibt so viele Wörter. Das macht mir großen Spaß.
Und hast du Lieblingswörter?
Nee, das gibt so viele. Das ist wie wenn man fragt, hast du einen Lieblingskünstler oder Künstlerin? Das geht nicht.
Ja, aber es gibt ja manchmal so, entweder sind die dann phonetisch wunderschön oder sie haben eine ganz tolle Bedeutung. Oder man weiß, dass es zum Beispiel, dass es ein Wort ist für eine Sache, ein Umstand, ein Gefühl, dass es vielleicht in anderen Sprachen nicht gibt. Sowas wie Selbstvergessenheit beispielsweise, was ja ein total schönes Wort ist.
Na, ich mag Wörter, die sich so anhören, wie das, was sie sind.
Also Banane.
Banane, Eimer.
Magnet.
Klacken.
Klacken, ja, Klacken, absolut.
Schlaf.
Ich finde auch Y, was für ein selbstbewusster Buchstabe, der aus so vielen Silben besteht, oder? Und dann auch noch so toll aussieht. Y.
Ja, das stimmt.
Toll, 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 toll. Gut, wenn ich noch eine Rückfrage stellen darf, du sagst, ich sage, wo sitzt du, wenn du deinen Song, wenn du Musik machst und du sagst, am Laptop. Das kann natürlich überall sein. Sitzt du vor einem Fenster, sitzt du auf dem Sofa, hast du immer andere Plätze, vorausgesetzt, du schreibst in deiner Wohnung.
Nee, ich sitze immer am Schreibtisch, weil ich da eine gute Abhöre habe.
Guckst du dabei aus dem Fenster oder steht der vor einer Wand?
Vor einer Wand, aber das sind Bilder.
Und was für Bilder sind da? Also vielleicht, was kannst du uns davon verraten?
Also ich habe ein tolles Bild von Dominik Schmidt da hängen.
Wer ist das denn?
Das ist ein ganz toller Künstler aus Landau. Der hat auch mein erstes Cover gemalt und der macht ganz düstere Kunst, aber es gefällt mir wirklich sehr gut.
Landau ist in der Pfalz.
Genau.
Das weiß ich nur zufällig. Ich weiß, ich bin in Geografie bin ich eine totale Null.
Ja, Landau, genau, in der Pfalz. Und da hängen aber auch Bilder, frühere Bilder von meinen Eltern tatsächlich.
Fotos oder richtig, oder
alte Fotos.
Ja.
Sehr alte Fotos.
Du hast viel MTV geschaut.
Mhm.
Wenn du in deinem Zimmer allein warst und die Tür zugemacht hast?
Ja.
Ja. Und würdest du sagen, dass dich diese Zeit als Musikerin schon, weiß ich nicht, hast du da schon gedacht, ich möchte selbst Musik machen, eines Tages kann ich das? Oder wusstest du gar nicht, dass man, also es gibt ja auch Künstlerinnen und Künstler, die erst sehr spät begriffen haben, dass das sozusagen wie so ein Beruf ist, dass man sowas machen kann, dass man sowas selbst machen kann.
Ja, genau so ging es mir auch. Also ich habe das gar nicht begriffen als Beruf. Ich habe immer Musik für mich gehabt. Das war für mich immer das Wichtigste. Aber es hat für mich gar nichts mit Beruf zu tun gehabt. Also ich kannte ja auch niemand, der Musiker oder Musikerin ist. Und deswegen war diese Vorstellung, für mich gab es einfach nur entdeckte Popstars. Und da habe ich mich nicht gesehen. Leute, die keine Wohnung haben und unter der Brücke Gitarre spielen. Deswegen war es für mich immer klar, dass ich einen Beruf wähle. Und Musik für mich einfach das Größte ist, aber es hat für mich nichts mit Beruf zu tun gehabt.
Welchen Beruf hättest du denn gewählt?
Ich weiß es nicht so richtig, aber ich wollte eine Weile lang mal Richterin werden. Und dann wollte ich Lehrerin werden, weil ich immer dachte, das könnte ich gut. Also vor allem auch.
Denkst du das heute nicht mehr?
Doch.
Doch, ich denke nämlich auch, dass du das gut kannst.
Ich bin auch gern, ich lehre auch immer noch und ich mache das mega gerne. Ich tausche mich gern mit jungen Leuten aus und das ist sehr inspirierend. Und ja, ich wollte auch Gymnasiallehrerin werden, aber ich wurde tatsächlich nicht genommen, weil mein Klavierspiel zu schlecht war.
Du bist, glaube ich, 5-mal
durchgerattert.
Aber ich finde das dann auch schon wieder, also diese Hartnäckigkeit ist dann noch und noch und noch und noch mal zu probieren, Hut ab.
Ja, aber das hat man eh gemacht, weil es war immer klar, dass es sehr schwierig ist, in so eine Musikhochschule reinzukommen. Und ich hatte im Gegensatz zu anderen viel, viel weniger Klavierunterricht gehabt. Und deswegen war es klar, dass ich mindestens an 3 oder 4 Unis das gleichzeitig probieren muss. Das machen auch alle. Also man reist dann echt durch Deutschland und geht von Aufnahmeprüfung zu Aufnahmeprüfung. Das ist dann jedes Wochenende woanders. Und dann hofft man einfach, dass es irgendwo klappt.
Hat's ja auch dann.
Ein Jahr später beim anderen Studiengang. Aber ja, hat's dann.
Gibt es für dich als Produzentin so einen Wunsch, jemanden zu produzieren? Also ich weiß, du hast diesen Wunsch, Partner, ich weiß nicht, ob es inzwischen schon dazu gekommen ist, Pierre Bégory, Peter Fox noch nicht. Gut, und immer wieder lassen das Leute zu droppen und irgendwie jedes Mal hoffe ich, dass jemand ihm sagt, du musst jetzt mit Mine was machen, das würde so gut passen und durchaus auch auf Augenhöhe. Aber gibt es eine Künstlerin oder einen Künstler, den du gerne produzieren würdest?
Oh, ich glaube, wenn ich jemanden so wahnsinnig toll finde, dann würde ich mich das nicht so trauen, tatsächlich.
Also, eigenartig. Das wird irgendwann sicherlich kommen, aber es ist komisch, dass du da immer noch solche Manschetten hast.
Also ich würde sofort mit Leuten zusammenarbeiten, so würde ich es eher nennen, aber Leute zu produzieren. Ich mag es halt lieber, jemanden so zu lassen, wie er oder sie ist und gemeinsam irgendwas zusammenzumachen und jeder schraubt seinen Part. Das finde ich irgendwie spannender. Weil jeder auch immer ein künstlerisches Gewand mitbringt und ich eigentlich eh selten mit KünstlerInnen zusammenarbeite, die das nicht tun. Also die quasi in Anführungsstrichen nur singen und quasi je nachdem, wer sie produziert, ihr Gewand dann daran anpassen.
Aha, okay. Das heißt, als Produzentin hast du das Gefühl, du würdest dich künstlerisch zu sehr in das einmischen, was die Künstlerin, der Künstler mitbringt.
Ja.
Okay. Nelly Furtado, Try. Warum?
Oh, das war einfach für mich voll der Repeat-Song auch. Ich erinnere mich gut, dass ich, als ich so jung, sehr junge Erwachsene war, so 17, 18, dass ich immer auf einer Burgruine lag, also im Sommer, und den Song ganz oft gehört habe. Und ich habe mich da voll selber drin gesehen. Und ich habe meine Melancholie meistens immer nur freien Gefühlslauf gegeben, wenn ich Musik gehört habe. Und der Song, der hat es für mich auf jeden Fall gebracht.
Everything is not as it's old, but the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old.
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Heute mit der Musikerin Mine und ich habe nochmal einen Song rausgesucht mit einem weiteren Geburtstagskind, also auch am 19. Januar zur Welt kam Dolly Parton, allerdings ein anderer Jahrgang als Mine, und gemeinsam mit Norah Jones performt sie den folgenden Song, Creepin' In.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe
Creepin' In, wunderbarer Song. Dolly Parton wird wahrscheinlich 130 Jahre alt, kann ich mir jedenfalls sehr, sehr gut vorstellen. Eine Sache wollte ich noch nachreichen, die Sie vielleicht interessieren könnte oder euch vielleicht auch interessieren wird. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, weil ich sehen wollte, wie toll das ist, wenn Sie sich Herr der Fliegen als Film anschauen oder ihn streamen. Und die gute Nachricht ist, bei YouTube ist er jedem und jeder frei zugänglich. Ich rate Ihnen, das ist auch bekanntes Unterrichtsmaterial, also viele haben, wie ich auch, Herr der Fliegen, es geht um Mobbing nochmal, gesehen. Aber falls Sie diesen Film nicht kennen oder ihn mal wiedersehen möchten oder ihn vielleicht auch Kindern oder Jugendlichen vorspielen möchten, er ist frei zugänglich auf YouTube, Herr der Fliegen. So, Mine, bevor wir in dein Studium gleiten, tatsächlich vielleicht noch kurz der Ausflug über 2 Jahre Discounter.
4 Jahre.
4 Jahre Discounter.
Aber 2 Vollzeit und danach während dem Studium weiter. Ja.
Also du bist, als du 18 warst, nach dem Abi, glaube ich, ziemlich schnell ausgezogen, aber gar nicht so weit weg. Also du bist raus aus deinem Dorf, kann man das so sagen.
Ins nächste Dorf.
Wirklich? Ja. Alleine oder mit jemandem zusammen?
Ich habe damals in einem 30 Quadratmeter Zimmer zu zweit gewohnt.
Wow.
Ich bin nur mit einer Sporttasche ausgezogen und ich hatte echt gar kein Geld. Und deswegen habe ich erstmal in einem kleinen Zimmer gewohnt, in einer Kellerwohnung tatsächlich, mit einer Bekannten. Mhm. Und da habe ich dann Klavier geübt für die Aufnahmeprüfung.
Mir fällt dieses Wort Genügsamkeit ein und das soll nicht zynisch und nicht ironisch und nicht irgendwie, das soll ganz neutral klingen, Genügsamkeit, das ist wirklich, ich glaube, dass viele Menschen, die ein bestimmtes Alter haben, sich zurückerinnern und denken, Gott, mit wie wenig ich damals happy war oder wie wenig ich mir gewünscht habe und wie wenig nötig war und so weiter, aber zu zweit in einer 30 Quadratmeter Kellerwohnung zu leben und vielleicht auch nur ein Schlafzimmer zu haben, keine Ahnung, und ja, offenbar du nickst, das ist schon... Gut, da kannst du deine Ansprüche schon ziemlich drosseln. Würdest du sagen, dass du dir diese gewisse Art von Flexibilität und Genügsamkeit, konntest du die retten, hinüberretten in dein jetziges Leben?
Ja.
Toll.
Also ich bin irgendwie, fühle ich mich immer freier, wenn ich gar nicht so viel Sachen habe, weil ich dann, ich habe sonst auch immer Schiss, dass ich irgendwas kaputt mache.
Dass du was kaputt machst?
Ja, oder dass ich halt, ich habe dann so ein Gefühl von Verantwortung irgendwie. Und für mich ist Geld und Besitz immer nur dafür da, noch geilere kreative Projekte zu machen. Und alles andere ist Bonus. Ich meine, es ist natürlich immer das Allerbeste, wenn man keine Angst hat, Miete zu zahlen. Das ist wirklich jeder, der weiß, wie es ist, wenn man mal eine Weile lang nicht weiß, wie man die Miete zahlen soll oder so. Und ich hatte auch mal eine Weile gar keine Wohnung. Das ist dann schon so Existenzangst, die einen nicht mehr schlafen lässt, auf jeden Fall. Mhm. Aber solange das irgendwie gegeben ist, ist alles andere für mich echt voll chillig. Also so, ich habe kein Gefühl gegenüber materialistischen Sachen so richtig.
Also es klingt wahnsinnig altklug, dass ich jetzt schon wieder sowas von mir gebe, aber es lädt so dazu ein, wenn ich mir überlege, diese Geschichte, die du erzählt hast, über Jahre in der Schule, dass du dann doch sehr mit dir warst. Und auch wenn du jetzt erzählst, dass du auch mal eine Zeit lang keine Wohnung hattest, also mehr auf sich zurückgeworfen kann man eigentlich als Mensch gar nicht sein. Als wenn man von allen anderen ausgeschlossen wird, was dir als erstes passiert ist, und als wenn man kein Zuhause hat. Also wahrscheinlich rührt diese Art von Ausstrahlung, die ich dir vorhin attestiert habe und die auch Menschen in dir sehen, auch andere Menschen als ich, vielleicht dadurch, dass du dich da selbst, ich nenne es jetzt mal ganz pathetisch, gerettet hast. Du musstest dich kennenlernen, du musstest dich aushalten. Und vielleicht ist es das, dass du heute so eine, das ist wie so eine, was soll dir denn passieren?
Das ist, glaube ich, eher das. Also ich habe halt das Gefühl, egal wie es ist, also zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich so war, ich denke manchmal auch zurück und denke mir so, Alter, das ist ja schon heftig, ey. Also so im Nachhinein, was da alles passiert ist, schon irgendwie krass, aber trotzdem hat es sich zu dem Zeitpunkt gar nicht so angefühlt, weil ich habe halt immer gedacht, so was mache ich als nächstes jetzt so, wie gehe ich damit um, wie kann ich jetzt da irgendwie versuchen mit klarzukommen, und es ging ja immer irgendwie und deswegen habe ich irgendwie auch jetzt nicht so Sorgen, ich habe jetzt auch keine Angst, dass es zum Beispiel erfolgsmäßig wieder zurückgehen würde, weil ich weiß, ich kann unterrichten gehen, ich ich kriege das schon irgendwie hin. So, ich habe keine Angst so vor Existenzverlust oder so.
Weil du ja auch nicht, wie du sagst, so hohe Ansprüche hast an. Und das Materialistische, das ist, an das man sich gewöhnt hat, macht natürlich auch unfrei. Besitz macht unfrei. Es ist ja diese ganz alte Regel. Und wenn du mit leichtem Gepäck durchs Leben gehst, und das scheinst du zu tun, hast du natürlich eine größtmögliche Freiheit, klar. Diese 4 Jahre Discounter, also es könnten jetzt auch 4 Jahre Tierarzt oder 4 Jahre, weiß ich nicht, Architekturbüro sein. Discounter meine ich jetzt völlig, im Grunde völlig wertfrei. Nicht ganz, weil es natürlich eine Art von Monotonie ist, kann ich mir vorstellen. Ist das für jemanden wie dich, der sehr sensitiv ist und sehr sensibel, vielleicht sogar einfacher gewesen, dich in dieser Art von Monotonie einzufinden, als wenn du einen Job gehabt hättest in der Zeit, in der du einen Teil deiner Seele oder deiner Gedanken hättest einbringen müssen?
Also ich fand es voll anstrengend, ehrlich gesagt, mich da zu beschäftigen. Ich habe mir dann immer so selber Aufgaben gestellt.
Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel habe ich versucht, in einer Geschwindigkeit die Artikel über die Kasse zu ziehen und da habe angefangen, Zahlen, die ich auf den Sachen gefunden habe, zu zählen, bis ich bei 100 war und habe dann wieder von vorne angefangen. Oder habe mir immer versucht zu merken, das erste Wort, was mir jemand gesagt hat von den Kunden, dann immer so, ich packe meinen Koffer und nehme mit, um die Zeit so rumzubekommen. Ja. Ich meine, ich wusste halt auch immer, Zeit war für mich immer schon das Kostbarste. Ich habe schon als Teenager angefangen zu arbeiten und ich wusste schon immer, ich will das alles nicht machen. Ich will was machen, was mich erfüllt und wo ich nicht das Gefühl habe, ich gehe wohin und warte, bis die Zeit vorbei ist, damit ich dann Freizeit habe. Das war für mich schon immer so eine absurde Vorstellung. Weil mein Vater auch immer sehr viel gearbeitet hat. Und ich hatte immer das Gefühl, dass er das opfert, irgendwie seine Zeit. Und das wollte ich nicht.
Wie es dann weiterging mit dir, erfahren wir nach dem nächsten Song. Er heißt More Than a Woman. Aaliyah.
Ja, toller Song.
Willst du dazu ein Stichwort geben oder wollen wir ihn einfach hören?
Lass uns anhören.
Gut, okay. Radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Mine ist heute zu Gast. Du hast angefangen, Jazzgesang zu studieren. Wie bist du denn darauf gekommen?
Na, damals gab es halt an Studiengängen nur Jazz und Klassik und die Popakademie. Und an der Popakademie wurde ich nicht eingeladen zur Aufnahmeprüfung. Und deswegen wusste ich, da mache ich jetzt Jazz. Also ich habe ja vorher Klavier-Hauptfach gehabt und das versucht. Und das hat nicht geklappt und wollte Lehramt machen, weil ich auch da noch nicht wusste, dass man Musikerin werden kann. So nur Musikerin, ohne dass man Lehrerin ist. Und dann habe ich gesagt, jetzt scheiße ich auf alles. Ja. Ich mache jetzt einfach das Studium und guck einfach, was passiert. Also ich hatte keinen Plan. Und eigentlich bin ich schon jemand, der braucht einen Plan. Sonst, ich hätte zum Beispiel mir nie getraut, zu sagen, ich werde jetzt Musikerin und studiere nicht. Für mich ist das nicht was Besonderes gewesen, sondern es war eher so ein Safety-Ding. Ich habe jemand auch gebraucht, der gesagt hat, okay, du kannst jetzt hier studieren und es damit legitimiert irgendwie, dass ich das jetzt mache.
Aber es haben dich gar nicht so viele Leute ermutigt, glaube ich, ne? Eine Zeit lang, also zumindest als du diese gescheiterten Aufnahmeprüfungen absolviert hast. Oder gab es Leute, die gesagt haben, doch, bleib dran?
Mein Musiklehrer in der Schule, der sagte, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt, hat er gesagt, na Gott sei Dank. Also der
fand es... Der hat dann nicht geglaubt, der hat das gesehen.
Ja, der hat mich damals auch in die Big Band geholt.
Ach schön.
Okay. Und hat gesagt, du singst jetzt hier in der Big Band. Also es gab schon immer wieder Leute, die gesagt haben, ich soll das machen. Aber also
du hast dieses erste Studium gar nicht beendet. Und
das habe ich beendet.
Das hast du beendet, das zweite nicht.
Genau.
Okay.
Ich habe es beendet, aber ich habe keinen Abschluss, weil ich durch die schriftliche Prüfung gefallen bin. Weil ich zu wenig Zeit investiert habe in die Masterarbeit, weil ich zu der Zeit ein Orchesterprojekt gemacht habe.
Ist sowas wichtig, sowas dann schwarz auf weiß zu haben? Könntest du das theoretisch noch nachholen oder ist es nicht mehr wichtig?
Ich könnte es noch nachholen und es ist nicht wichtig.
Okay, gut. Ja, dann kommen wir doch jetzt tatsächlich zu dem, was wichtig ist. Aber du hast als Musikerin immerhin gejobbt. Also da kamst du schon in die Nähe dessen, dass du wusstest, doch, man kann als Musikerin leben. Du hast Coversongs interpretiert. Du warst auf Flusskreuzfahrten. Das stelle ich mir toll vor, aber wahrscheinlich war es gar nicht so schön.
Also so.
Schlager?
Ja. 30%. Und vor allem war das halt schon. Ja, also man ist halt Crewmitglied, das heißt, man reist da nicht rum und hat die Zeit seines Lebens, sondern man ist halt an diesem Schiff, auf diesem Schiff auch irgendwie so ein bisschen gefangen und spielt halt jeden Tag 3 Stunden. Und tagsüber kann man dann auch mal das Schiff verlassen ab und an. Für mich war das in allererster Linie ein Job, wo ich in meinen Augen damals unfassbar viel Geld in kurzer Zeit verdient habe, weil ich halt sonst nur gekellnert habe. Und da kriegt man halt 6 Euro die Stunde. Und dann habe ich plötzlich irgendwie in 6 Wochen knapp 2000 Euro verdient, was für mich halt unfassbar viel Geld war. Und ich dann dadurch quasi auch eine Weile lang nicht mehr so viel kellnern musste, zumindest in der Zeit nicht. Deswegen war das mega. Und auch irgendwie geil, mit Musik sowas zu verdienen. Ne? Also das fand ich schon toll.
Du hast 2012 deine erste eigene EP rausgebracht, die jetzt nicht so, von der du jetzt nicht, wo du jetzt nicht sagst, das war mein Erweckungserlebnis oder so. Aber das kommt noch. Es gibt genug Erweckungserlebnisse in deinem Leben, glaube ich, musikalischer Art jedenfalls. 2013, da musst du mir jetzt bei der Einordnung helfen. Ich weiß, das war deine erste eigene Tour. Du bist 27 Jahre alt. Du hast also eigene Songs. Du hast sowieso ganz viele sehr ungewöhnliche Instrumente, wenn du auftrittst. Da können wir dann nochmal drüber sprechen, was das alles ist. Und worauf ich jetzt unbedingt zu sprechen kommen möchte, du bist mutig genug, dieses Crowdfunding-Konzert ins Leben zu rufen. Was war das?
Das war ein Orchesterkonzert und mein Abschlussprojekt an der Popakademie. Also ich habe ja da Produktion und Songwriting mehr oder weniger studiert. So. Und da habe ich dann gesagt, ich will als Abschlussprojekt ein Orchesterprojekt machen und ich wusste sowieso, das kriege ich nicht finanziert, ich brauche dieses Crowdfunding. Also es war klar, es war nicht so, oh, ich habe eine ganz tolle Marketing-Idee, das ist jetzt voll fresh am Start, ich mache jetzt mal Crowdfunding, sondern es war halt so, ich will dieses Projekt machen, ich habe kein Geld, ich habe nur diese Möglichkeit und ich muss das jetzt durchziehen. Und dann habe ich angefangen, Arrangements zu schreiben. Ich hatte das vorher noch nie gemacht. Ich hatte aber einen tollen Lehrer an der Popakademie, der war sehr streng, aber sehr cool. Und hat mir immer wieder coole Platten gegeben und hat gesagt, hör dir das an, schreib das nochmal und so. Und es hat mir einfach großen Spaß gemacht. Dann habe ich.
Hätte es da einen Plan B gegeben, so wie du es jetzt gerade erzählst, wenn das auch noch deine Abschlussarbeit war, dann muss das ja funktionieren. Also wenn diese Summe jetzt, das waren 10.000 Euro, wenn das nicht zusammengekommen wäre, ich glaube, es waren 80 Tage insgesamt, du hast es dann geschafft und der Bums war ausverkauft und es war die Hölle los. Also das muss ein unglaublich gutes Konzert gewesen sein, auch wenn du selbst als jemand, der sehr kritisch ist, das weiß ich inzwischen von dir, dass die eine oder andere Sache drin auszusetzen hast oder es dir anders gewünscht hättest, aber die meisten Leute waren total happy. Es ist eine Live-DVD, glaube ich, sogar entstanden. Ne?
Ja.
Was wäre denn gewesen, wenn das Geld dafür für dieses Projekt nicht zusammengekommen wäre?
Dann hätte ich das nicht gemacht.
Also hättest du eine andere Abschlussarbeit dann gemacht oder hättest du dann noch Zeit dranhängen müssen? Oder?
Ich hätte keinen anderen.
Es gab keinen Plan B.
Das war auch der Grund, warum meine Produzenten eigentlich gesagt haben, ich soll das nicht machen. Also sie haben auch gesagt, das ist sehr utopisch, du hast 400 Follower auf Facebook, sonst nichts. Du wirst keine 10.000 Euro zusammenbekommen.
Wie hast du es denn dann geschafft?
Oh, ich habe mir den Arsch aufgerissen. Ich bin dann auf die Straße gegangen und habe halt da Leute angesprochen, habe Konzerte auf der Straße gemacht, habe Videos gedreht.
In Mannheim wo? Überall.
In Mainz, in Mannheim, überall. Ich habe einfach sehr, sehr, sehr viel gemacht. Ich habe eine eigene Tour gebucht, bin durch Deutschland gefahren, habe die auch selbst gemanagt und so und habe da Konzerte gespielt, auf jedem Konzert davon erzählt, habe das alles so ein bisschen durchgeplant einfach.
Ach super, das ist die größte Art der Unabhängigkeit, die du dir auch da wieder eigentlich bewiesen hast.
Ja, ich hätte es auch gern mit Unterstützung gemacht, so ist das nicht.
Nee, ich verstehe.
Aber meine Mucke war halt schon immer nicht so richtig schubladisierbar und deswegen habe ich gesagt, okay, mache ich es halt selber.
Mach ich selber. So Vielzahl dieser eingesetzten Instrumente, wenn du da auf der Bühne stehst, gehört ein Kinderklavier, das inzwischen zwar noch so heißt, aber eigentlich so eine Art von Akzeptanz hat schon, was so den Sound angeht. Ne? Man kennt das inzwischen.
Das Tollpiano.
Ja?
Ja. Ja, das ist bei Alt J, habe ich das entdeckt auf der ersten Platte. Habe mich sehr gefreut, weil ich das damals auch schon hatte und dachte ich so, haha.
Und was, dieses Autoharp, was ich natürlich total, Autoharp ist eine Kastenzither. Also das eine Wort ist mir zu fancy und das andere Wort ist mir ein bisschen zu altbacken. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
Das ist ein, also ich habe nur Instrumente, die sich leicht bedienen lassen, weil ich nicht so übefreudig bin. Und das ist eine Harfe, wo man quasi auf den Knopf drückt und dann werden die Saiten, die nicht zum Akkord gehören, gedämpft und dann streicht man einfach nur über die Saiten drüber. Das ist so ein Instrument aus den 60ern aus Amerika oder so. Mhm. Oder Country kommt das, glaube ich.
Omnichord, was ist das?
Das ist eine Elektroharfe aus den 80ern. Das ist auch so, das, da kommen Akkorde raus und dann gibt es Platinen, da kann man drüber fahren und dann macht das so Bring.
Und was hat alles dieses diese horizontale, es ist nicht so eine Harfe, die steht, es ist keine vertikale, sind keine vertikalen Saiten, die du zupfst oder an denen du lang schrubbelst.
Doch. Die hat man so umhängen und man streicht das so quasi.
Ah,
also man hat
wie
auf
so
dem Schoß
wie so ein,
das Hochkant quasi. Mhm.
So eine Zither, die man aufstellt, wenn man
ja
so will. Okay. Und wir haben einen Bildungsauftrag hier im ADB, deswegen muss ich nachfragen. Und das Metallophon würde ich mir gerne noch erklären lassen.
Das ist eigentlich wie ein großes Glockenspiel. So kann man sich das vorstellen.
Oh, schön.
Mhm.
Ja, sehr schön. Gut. Missy Elliott.
Yeah.
Die ist toll. Aber erklär mir mal Folgendes. Also als ich Missy Elliott damals, ich bin ja 4000 Jahre älter als du.
So
Missy Elliott kam mir damals schon vor wie eine erwachsene Frau. Und das war sie auch. Und es war die erste Musikproduzentin neben Annette Humpe, von der ich wusste. Und sie ist so cool und sie hat selbst gesungen und so weiter. Und wenn ich sie mir heute ansehe, die ist immer noch, die macht tolle Musik und sie produziert tolle Sachen. Aber den Look verstehe ich nicht. Sie sieht jetzt aus, weißt du, wie sie aussieht? Hast du sie denn
angeguckt? Ja, sicher.
Ja, sie sieht, ich fand das halt auch so gut, dass sie so gar nicht diesem Beauty-Mainstream entsprach. Und ich will ihr nicht vorwerfen, dass sie jetzt so schön aussieht, so diese ganzen vermeintlichen Mainstream-Schönheitsidealen entspricht. Aber ich finde das komisch, weil sie mir so unangepasst vorkam. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich sie sähe und nicht wüsste, wer sie ist, würde ich sie für eine von diesen Frauen halten. Was mich ärgert, dass ich das so sage.
Echt? Ich finde das gar nicht so unbedingt. Also ich finde gar nicht, dass sie sich so verändert hat, ehrlich gesagt. Also ich empfinde das nicht so. Aber meinst du wegen dem Make-up?
Ja, es ist so dieses, diese typischen langen Haare, es ist so ein bisschen Hyaluron und so ein bisschen so im Gesicht rumgeschnurpselt. Auch das finde ich okay, das muss jede Frau für sich entscheiden. Ich fand das nur einfach, es gibt so wenig Vorbilder, Role Models, Frauen, die eine Art von Sexiness, Weiblichkeit, Selbstbewusstsein ausstrahlen, die so... Keine Ahnung, ich nehme jetzt nochmal Annie Lennox aus den 80ern, 90ern, ne? Wo man auch so sagte, heute würde man sagen, ja, das war so metrosexuell. Es war einfach eine Frau, die hat ihren eigenen Stil gehabt und war super sexy, hatte kurze Haare, war offensiv, selbstbewusst und hat gezeigt, dass diese Sexiness und Erotik oder dieses Auftreten so vielfältiger Natur sein kann. Also, dass du als Mädchen, falls du Orientierung suchst, und das suchen ja viele Mädchen, dass es so viele Bilder gibt, so viele verschiedene Frauentypen. Und die Frauentypen heute, die so sehr erfolgreich sind, sind gar nicht so unterschiedlich, finde ich.
Na, ich finde, man projiziert als Zuhörerin oft was in Leute rein, die man im Fernsehen sieht oder die man als Ikonen versteht. Und wer weiß, was sich Missy Elliott ausgesucht hat und was sie wollte. Und wenn sie sich so, ich meine, ich mache mir ehrlich gesagt über sowas gar nicht so viel Gedanken. Deswegen habe ich jetzt auch gerade überlegt, sieht sie anders aus wie früher, weil ich das gar nicht so betrachte, sondern ich denke mir immer, jeder sollte das so für sich entscheiden, wenn sie sich damit gut fühlt und es ihr ein gutes Gefühl gibt. Manche strugglen ja auch mit dem Altern, ja. Wer bin ich es dann zu sagen, dass sie doch bitte so sein soll, wie mir das ein gutes Gefühl gibt.
Du hast völlig recht und gibst mir jetzt ein schlechtes Gefühl.
Nein,
nein, wir müssen uns jetzt auch nicht, ich nehme das auch alles jetzt, ich sage ja auf mich, es ist, ich habe das so gesagt, wie ich es empfunden habe, es ist angreifbar und ich wollte damit nicht ausdrücken, dass nicht jeder genau so leben soll, wie er möchte. Trotzdem finde ich eine größere Vielfalt hat mir immer, also mir hat das...
Ich fühle mich da auch wohler, weil ich mich da mehr sehe und mehr, weil ich mich dadurch auch empowered fühle. Aber ich finde, gerade Frauen in der Industrie lastet so ein hoher Druck, dem zu entsprechen, was die Außenwelt von einem möchte. Lizzo hat mal was ganz Gutes gesagt. Lizzo, wer sie nicht kennt, checkt sie aus. Sie ist eine ganz tolle Musikerin. Und sie sagt, nur weil ich schwarz und übergewichtig bin und eine Frau, bin ich automatisch eine Aktivistin. Und die Leute, und dann hat sie ein bisschen was abgenommen und dann haben die Leute sich darüber beschwert, weil sie gesagt haben, wir wollen aber, dass du übergewichtig bist, weil wir brauchen das in unserem Bild. So, und das ist doch auch, wo man denkt, okay, die Leute feiern sie, weil sie sich traut, anders zu sein, sondern weil sie denken, sie traut sich anders zu sein, aber es muss doch für sie doch okay sein und vielleicht will sie gar keine Aktivistin sein. Vielleicht ist sie es nur deswegen, weil andere Leute es von ihr wollen.
Absolut, gut aufgedröselt. Vielen herzlichen Dank, ganz im Ernst. Gut.
I'm the hottest round. I told y'all mothers, y'all can't stop me now. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Yes. Is you with me now? Yes. Then biggie, biggie bounce. Yes. I know you dig the way I switch my style.
Holla, holla.
People sing around. Yes. Now people gather around. Yes. Now people jump around.
Ja, unser Gespräch ging hier noch mit geschlossenem Mikrofon weiter. Dieses Hin- und Hergerissensein zwischen, ist es heute einfacher? Sind die sozialen Medien befördern und befeuern sie eigentlich eher diese Möglichkeit, einerseits ja schon, dass ganz unterschiedliche Bilder stattfinden. Ne? Frauen, die in die Offensive gehen, junge Frauen, die, was weiß ich, ob es jetzt so gegen das Beine rasieren oder pro Menstruation oder was auch immer, es ist so eine Sache, die früher gar kein Medium gehabt hätte, gar keine Öffentlichkeit gefunden hätte, ja? Da hättest, das ist so eine Verrückte da hinten, die sagt, Menstruieren ist in Ordnung, was ist denn da los? So, und heute ist das eine Art von Lebenseinstellung, das einerseits. Und andererseits sieht man eben auch, wie diese Normung stattfindet, diese Schönheitsideale, diese ganzen Filter, die über Gesichter gelegt werden und dieser ganze Struggle, der daraus entsteht.
Ja, es ist absolut bubble-abhängig.
Wahrscheinlich ist es so, ja. So, wir befinden uns mit diesem Crowdfunding-Konzert, über das wir gesprochen haben im Jahr 2013. 2013 kriegt dein Leben aber auch wirklich nochmal so einen Turn, vielleicht dadurch ausgelöst, weiß ich nicht. Du bist plötzlich auch im Vorprogramm ganz großartiger Musiker.
Ja.
Ja, Sammy Deluxe beispielsweise.
Ja.
Und Megalo?
Ja, das war das gleiche Konzert.
Ah, okay, das war also ein Konzert, weil da war auch noch Dear Reader, glaube ich. Ist das so eine?
Das war ein anderes Konzert. Das war in super, Freiburg. Das ist
gut. Du bist dann auch auf Sammys Album, ihr habt einen Song zusammen gemacht. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass das spürbar so einen Schub für dich gegeben hat, was Aufmerksamkeit angeht? Wie auch so, als du warst bei Jan Böhmermann, Neo Magazin Royal, das nehmen ja unglaublich viele Leute wahr. Spürst du, hast du danach gespürt, dass da eine andere Aufmerksamkeit dir zuteil wurde?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also bei mir gab's nie so einen richtigen Schub. Deswegen, es ist halt immer alles so sehr langsam und organisch gewachsen. Deswegen habe ich das Wachsen gar nicht so mitbekommen. Ich habe das erst irgendwann gecheckt, als ich meine Nebenjobs gekündigt habe. Weil ich keine Zeit mehr hatte.
Das ist ein ganz gutes Zeichen.
Ja, voll. Aha. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, und dann ist plötzlich was passiert. Also so richtig habe ich erst was gespürt, als Klebstoff rausgekommen ist, 2019.
Ja, ja.
Vorher war das immer so ganz langsam und es kamen immer mehr Leute zu den Konzerten und es wurde immer ein bisschen größer, aber es war nie so, dass es sich verdoppelt hat oder so.
Du hattest immer schon gute Ideen, so kam zum Beispiel 2014, da gab es auch diese Singles Der Mond lacht und das Debütalbum kam raus, Mine. Auf diesem Album gab es noch einen Song, ziehst du mit, heißt er. Vier Versionen, 4 Videos.
Ja.
Eine gute Idee für jemanden, der anfängt, aber auf jeden Fall auch mutig.
Ich wollte eigentlich da so ein Überraschungsei-Ding draus machen und wollte nicht draufschreiben, wer auf dem Song ist, sodass man, wenn man eine CD kauft, dass man sich überraschen lassen muss. Aber es ging nicht rechtlich, war das so ein Problem. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir veröffentlichen einfach alle 4 Versionen. So halt, ja.
Du hast dann 2017 wieder ein Crowdfunding-Konzert gegeben, diesmal dann doch, von wegen, es verdoppelt sich nicht. Da hat sich zumindest der Preis verdreifacht, glaube ich. 32.000 Euro hast du zusammengekriegt.
Ja, wir wollten 20.000 sammeln. Und das war für mich echt ein krasser Moment, weil ich konnte mich ja noch gut an diese sehr anstrengende erste Crowdfunding-Kampagne erinnern. Und beim zweiten Mal hatte ich quasi nichts dafür machen müssen. Das war wirklich krass. Ich habe das online gestellt und die Leute hatten Vertrauen und haben gespendet. Und wir hatten das in kürzester Zeit zusammen. Das hat mich total fasziniert.
2019 kam das Album Klebstoff, von dem du gerade erzählt hast. Es ist in 3 Kategorien für den Preis für Popkultur nominiert worden. Und von dem Moment an, jetzt merktest du, dass mehr Leute dich auf dem Radar haben. Fühlte sich das komisch an oder kannst du damit gut umgehen?
Ich weiß nicht, für mich ist das gar nicht so der Fokus. Ich weiß zum Beispiel auch nie, wie viele Klicks irgendwas hat oder so. Ich merke nur, dass ich tollere Möglichkeiten bekomme, wie zum Beispiel auf Festivals zu spielen oder in tollen Clubs zu spielen oder wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten möchte, dann sagen mehr Menschen ja.
Ja.
Sowas fällt mir schon sehr auf. Und auch, dass ich einfach, teilweise wird man auch anders behandelt tatsächlich, was irgendwie sich weder gut noch schlecht anfühlt, aber irgendwie seltsam ist. Aber ansonsten ändert sich ehrlich gesagt nichts. Ich arbeite genauso wie früher. Nur, dass ich mehr Geld habe für Plugins.
Du haust das alles sofort wieder raus für Instrumente und ich weiß nicht, was nicht noch alles. Dein neues Album erscheint, also es heißt Hinüber. Es erscheint am 30. April und in dem Titelsong oder für den Titelsong konntest du eine großartige andere Künstlerin gewinnen, verpflichten.
Ja, Sophie Hunger.
Oh, schön.
Ich bin immer noch selber geflasht davon, dass ich einen Song mit Sophie Hunger zusammen machen durfte.
Kannst du mir das erklären, was mit dieser Frau ist? Warum das so, die ist eine extrem ungewöhnliche Künstlerin. Mal abgesehen von ihrem Talent ist sie auch als Mensch, manchmal denkt man, sie ist ganz, ganz offen und haut ihr Herz raus und dann ist sie unglaublich geheimnisvoll und verschlossen.
Ja, ich meine, ich kenne sie gar nicht so gut. Wir haben uns 2-mal getroffen. Ich verfolge sie einfach schon sehr, sehr lange. Und wenn man mal ein Konzert von Sophie Hunger gesehen hat, dann kann man es auch nachvollziehen. Sie ist einfach eine unglaubliche Musikerin.
Ja.
Also sie singt und spielt, wie es kein anderer tut einfach. Und das habe ich auch erleben dürfen, als sie den Song eingesungen hat und bei mir im Wohnzimmer stand. Sie hat das in einem Take eingesungen und guckte mich an, meinte sie, okay, oder? Und ich war so ehrfürchtig mit dieser Frau.
Ja, habt ihr danach noch was zusammen gegessen?
Nee, weil es war schon Corona und sie hatte auch nicht so lange Zeit, deswegen ist sie dann auch direkt wieder gegangen.
Aber ihr trefft euch bestimmt wieder.
Bestimmt irgendwann.
Ja.
Ja.
Okay.
Aber ich würde mich jetzt nicht trauen, ehrlich gesagt, sie zu fragen.
Das kann doch nicht sein, Mine, dass du da so schüchtern bist.
Ja, wenn ich Leute so krass gut finde, dann dann geht das nicht so gut.
Du hast was auf die Beine gestellt, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass sich das ganz viele Hörerinnen und Hörer angucken. Und zwar Mine featuring Quarantöne Allstars. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Da wirkst du gar nicht schüchtern, überhaupt nicht. Im Gegenteil, da bist du wirklich auch so eine, weiß ich auch nicht, bringst eine ganze Crowd zusammen. Und die sind alle ganz begeistert von dir, das spürt man. Jetzt hören wir aber erstmal Unfall von deinem Album.
Oh, auch schön.
Aber dann sag uns nochmal was dazu.
Zu Unfall?
Ja.
Na, den Song habe ich geschrieben, als ich emotional ganz tief in der Ohnmacht des Weltschmerzes drin steckt. Und manchmal, ich meine, 2020 war ja eh schon so krass irgendwie, aber diese Ungleichheit in der Welt, die kann mich manchmal schon ganz schön fertig machen. Und da war ich gerade im Studio und es überkam mich und ich hatte diesen Song dann ziemlich schnell geschrieben. Und ich finde das auch wichtig, immer wieder darüber nachzudenken, wo man eigentlich gestartet ist.
Worein bin ich geboren? was bleibt mir verborgen? Was liegt in meinem Schoß? Von wo aus bin ich los? Yeah. Was ist Freiheit?
Unfall vom neuen Album Hinüber von Mine. Wenn Sie sich jetzt überlegt haben, war das gerade, also ich habe mir das überlegt, war das jetzt ein Synthesizer? Und dann sagt mir Mine, nein, das waren wie viele Streicher?
Die 13 Streicher waren das.
13 Streicher. Genau. Also hast du das gesamte Album mit einem großen Orchester aufgenommen?
Na, Orchester ist es nicht. Orchester ist eigentlich, sind schon viel, sehr viel mehr Menschen. Aber
gibt
das
es
war
eine Zahl, dass man ab der man Orchester sagt?
Kommt drauf an, welche Zeit. Also ich würde sagen, also müssten mindestens eigentlich so 50 Leute sein, aber ein Orchester ist normalerweise sind eher so 100 Leute.
Ach, Oh Gott, ja, okay, habe ich völlig falsch gemacht.
Also das ist ein dreifach besetztes Streichquartett plus eins.
Oh komm, das ist
weil ich immer ein Cello mehr habe, weil ich finde, dass es schöner klingt, wenn die tieferen Streicher ein bisschen mehr besetzt sind. Nerdwissen jetzt hier.
Ja, okay. Mit das Schönste an dem Song Unfall ist, dass du, bevor er veröffentlicht wurde, eine unglaubliche Aktion gestartet hast. Erstmal ist die Idee toll gewesen, aber die Resultate sind großartig. Erzähl.
Ja, wir haben die Noten veröffentlicht, bevor wir den Song veröffentlicht haben. Und dann haben wir die ZuhörerInnen gebeten, selbst eine Interpretation aufzunehmen. Und das haben auch sehr viele getan, sind 96 Versionen geworden, was ich echt krass finde. Ich dachte, es wären so 10 bis 20, das wäre schon super gewesen.
Ja.
Aber es sind so unterschiedliche Versionen von Jazz, Techno,
Rock,
Metal,
A cappella, wirklich ganz tolle
gesprochenes
Sachen.
Wort war auch dabei.
Habe ich nicht gesehen, ja.
Fand ich echt krass toll.
Kann man sich angucken. Also auf deiner Seite, du hast die auf deiner Seite nach wie vor geteilt, da sind ganz viele Videos. Also nochmal, es ist im Grunde eine wunderschöne Idee, so ein Blindflug, die Noten zu bekommen, den Text zu bekommen. Macht was raus und wie schön das geworden ist, was für unterschiedliche, dass man wirklich sehen kann, was für ein, dass da ein Lied, wie unterschiedlich das interpretiert wird, oder? Ist
ja,
irre.
Und wie es jeder aber auch anders hört, das finde ich auch total faszinierend, weil meistens ist es ja so, dass man sich das gar nicht unbedingt so aussucht, sondern dass man sieht diese Noten oder man spielt sie auf dem Klavier oder man lädt sie in den Computer rein und dann hat man eine Vorstellung, die ist dann da, so. Und jeder hat eine andere und das finde ich irgendwie voll schön.
Sing me a song. Ja. Das ist diese Aktion, das war eine sehr, sehr schöne Idee. Und dann möchte ich auf die Mine featuring Quarantöne Allstars Aktion auf YouTube aufmerksam machen. Der Song heißt Schminke. Erzähl mal, was es damit auf sich hat, weil das sollen sich ganz viele Leute im Netz angucken.
Also Schminke ist ein Song, den ich zusammen mit Fatoni gemacht habe. Der kam auf unserem Album raus, ohne Feature aber, ohne extra Feature. Und während der ganzen...
Was heißt das ohne extra Feature?
Also es ist kein extra Künstler oder Künstlerin mit da drauf auf der Originalversion von Schminke.
Okay.
Dann habe ich aber beim Orchesterkonzert eine große Version gemacht mit vielen verschiedenen KünstlerInnen, die quasi am Ende des Konzerts zum Finale alle nochmal auf die Bühne sind und jeder hat einen eigenen Part dazu geschrieben nochmal. Und als wir dann nicht mehr live spielen konnten, weil Corona in Deutschland ankam, habe ich mich etwas gelangweilt und habe dann angefangen, Videos zu machen mit meiner Band. Es waren am Anfang vor allem eher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, um ein bisschen Gage auszuzahlen an mein Team. So, jeder hat zu Hause was aufgenommen und hat mir das dann zurückgeschickt und ich habe es dann zusammengeschnitten und zusammengemischt. Und dann habe ich halt immer größere Arrangements davon gemacht und dann am Ende haben wir zum Schluss eben diese Extended-Version von Schminke gemacht mit ganz vielen verschiedenen Künstlern.
Hat das Spaß gemacht? Das sind, glaube ich, 8 Minuten oder so.
Ja.
Also ich gebe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich 2 Sachen mit oder lege sie Ihnen ans Herz. Sie können den Hörbar-Podcast abonnieren. Das kostet Sie keinen Pfennig. Woche für Woche bekommen Sie einfach diese Sendung zugeschickt. Diesen Podcast und können sich die Hörbar anhören. So. Dann wollte ich Sie noch nochmal daran erinnern. Den Film Herr der Fliegen können Sie sich auf YouTube angucken. Also jeder, der jemals oder jede, die jemals von Mobbing betroffen war oder ihrem oder seinem Kind zeigen möchte, wie schlimm es ist, was für Auswirkungen es haben kann. Dieser Film ist wirklich brillant. Und dann möchte ich Sie eben auf diese Schminke-Version aufmerksam machen. Geben Sie bei YouTube einfach, das ist jetzt, aber Elli, Mine, Allstars und Schminke, dann müsste es das eigentlich geben. Hör auf, sonst musst du raus. Du darfst jetzt noch die letzten Minuten hier sein, sonst wirst du vor die Tür geschickt. Der Hund weiß, dass es jetzt eigentlich Futter gibt. Ja, du musst ihn noch einen Moment gedulden. Wir spielen jetzt noch einen Song von dir. 1-2, Sternzeichen Krebs. Was kannst du darüber sagen?
1-2 hat mich total geflasht, als ich das erstmal gehört habe. Ich habe noch nie so eine Art Deutschrap gehört. Ich habe mich immer schon sehr viel für Deutschrap interessiert, aber das fand ich so wortgewandt und hat mich so inspiriert, wie Dendemann da mit der Sprache umgeht. Gefährliches Halbwissen, das Album, habe ich echt viel gehört, und Sternzeichen Krebs, wie er sagt, konnte ich echt von vorne bis hinten immer mitrappen. Finde ich auch immer noch voll geil.
Yo, yo. Moin, ich bin's, der eine, Sternzeichen Krebs. Verbaler, was du willst, alias jeder des Raps.
Tag, ich bin's, der andere, Sternzeichen Krebs. Hip-Hop's irgendwer, der scheinbar alles des Raps.
Ey, wen wollt ihr hören, Leute, weil ich hab's die alle drauf.
Ey, jetzt so Bock auf Money, der Libero-Star.
Okay, pass auf, noch 3 Minuten und auch dein Lächeln war dahin.
Simsalabim,
erst wenn wir abstauen, lach ich, weil ich Raps Tim Tata
bin. Aber dann richtig.
Mit dem Humor sind wir die Pimps aller Torten, als wär ich Raps aller Forden und Nico Mr. B.
Enorme Mikrodisziplin.
Macht uns zur Bombe wie Nitroglycerin.
Aufgepasst,
weil in 10 Jahren
werden wir das hier wiederholen, als für neu verkaufen, als wär ich Raps, die da
boden. An alle Typen, ja, an alle Typen. Ja. Du kannst ja alles nur nicht rappen, sagst du. Was ich nicht glauben kann, Mine.
Nee, mein Flow ist eher so mittel.
An alle Typen. So, wir verlosen 3-mal das Album, das es jetzt in Echtzeit noch nicht gibt, aber bald. Hinüber heißt es. Sophie Hunger ist mit dabei. Hast du noch andere Gäste?
Ja, ich habe noch den tollen Dexter mit drauf, Produzent und Rapper aus Stuttgart. Craig Ignatz, auch ein sehr cooler Rapper aus Österreich. Und habe ich noch jemand mit drauf? Das muss ich kurz überlegen, wie unangenehm.
Ah, die Typen, ist doch ganz egal, ja. Kann man dann durchlesen,
ich glaub,
auf dem Booklet. Und dann war es das. Ich habe mich sehr gefreut.
Ich habe mich auch wirklich sehr gefreut.
Dass du dir Zeit genommen hast, und wir werden, ich weiß, dass es wird eine große Zukunft vor dir liegen. Und Pierre Bégory wird an deiner Tür kratzen. Nein, bitte sag das nicht. Doch, doch, egal wie es klingt. Schön, und wir verabschieden uns mit Francis Forever, Space Girl. Willst du auch noch Tschüss sagen?
Ja, tschüss. Macht's gut. Bleib gesund.
Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.